Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Timo Janisch. Timo ist Coach und Geschäftsführer bei Healversity. Herzlich willkommen, lieber Timo. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Nathalie, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Magst du dich noch ein bisschen näher vorstellen? Wer bist du? Was genau machst du? Und vielleicht auch, wie war dein Weg zu Healversity?
Genau, ich beginne mal etwas früher. Also mein Weg in diese Richtung hat begonnen, als ich 17 Jahre alt war. Das heißt, ich habe damals, bin ich in so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Traumaarbeit gerutscht, aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Das war so, dass ich mit 16, 17 so einige Verhaltensmuster und Glaubensmuster in mir hatte, aufgrund gemachter Erfahrungen. Und das ging teilweise eben so weit, dass ich mich sehr stark zurückgezogen habe, dass ich sehr schüchtern war, dass ich Angst hatte, Nähe zuzulassen zu Menschen und wirklich tiefe Verbindungen aufzubauen und mich damit sehr, sehr viel selbst ausgegrenzt habe. Und das hat dazu geführt, dass so ein gewisser Leidensdruck in mir entstanden ist. Ja, also es war immer das Gefühl, ich bin komplett unter Stress, sobald ich in Kontakt mit Gruppen komme, Kontakt mit Menschen intensiver, die ich nicht kenne. Ja, also waren sehr, sehr viel Verhaltens- und Glaubensmuster, die mich da geprägt haben. Und bin dann mit 17 Jahren auf einen Therapeuten gestoßen und der hat mich dann sozusagen eingeladen, ein paar Stunden zu nehmen und im weiteren Schritt dann auch auf Seminare, Gruppenseminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Traumaheilung. Und bin dann dort mehr in die Tiefe gegangen und habe auf einmal verstanden, wie mich gewisse Erfahrungen in meinem Leben dann doch geprägt haben, auch schmerzhafte Erfahrungen. Bei mir war es so, dass meine Mutter an Krebs erkrankt ist, als ich 5 Jahre alt war. Und ich, ja, sag ich mal, 1 bis 2 Jahre nicht wusste, ob sie überleben wird. Und als ich dann so begonnen habe, das Ganze zu reflektieren, auch diese, sage ich mal, schmerzhaften Erfahrungen zu integrieren, wieder als einen Teil von mir anzunehmen, auch die dazugehörigen Emotionen und nicht in die Verdrängung oder in die Trennung zu gehen, habe ich dann auf einmal gespürt, wie sich eine ganz neue Lebensqualität bei mir eingestellt hat, ja, wie sich gewisse Glaubensmuster verändern konnten, Verhaltensmuster verändern konnten, wie ich dann auch begonnen habe, wirklich Selbstbewusstsein zu entwickeln und auch immer mehr meinen Weg gegangen bin durch diese Arbeit. Und das Schöne war, ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht nur meinen Geist und meine Gefühlswelt positiv geprägt hat, diese Arbeit mit meinen Traumata und meinen Erfahrungen, sondern tatsächlich auch meinen Körper, dass ich vitaler geworden bin, dass sich mein Körper verändert hat. Und das fand ich super spannend. Das heißt, im Volksmund gibt es ja diesen Satz, der Körper beeinflusst den Geist und der Geist beeinflusst den Körper. Den gibt es ja schon lange. Aber ich dachte mir, es muss doch irgendeine Wissenschaft geben, die das Ganze erklärt. Und wenn man dann tiefer in diese Materie einsteigt, was da so wissenschaftlich schon da ist, dann ist es tatsächlich für da, wo wir aktuell als Gesellschaft schon in gewissen Bereichen mit unserem Wissen stehen, sehr, sehr mager gewesen. Bin aber dann letztendlich auf die Epigenetik gestoßen. Und die Epigenetik ist eine Wissenschaft, die erklärt, wie unsere Gene reguliert werden und wie wir hierauf Einfluss nehmen können. Und ich bin diesen Weg lange mit einem Freund zusammengegangen, dem Manuel. Manuel ist ja auch einer der Gründer von Healversity mit mir.
Ja.
Und wir haben früh gesagt, okay, diese Heilungserfahrung, die wir da gemacht haben, ja, auf verschiedenen Ebenen, Manuel eben viel in der funktionellen Medizin, nachhaltigen Medizin, ich in der Persönlichkeitsentwicklung, Traumaarbeit. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass, wenn es wirklich ums Thema Heilung geht, wir den Menschen immer ganzheitlich betrachten müssen. Und da kamen wir dann an den Punkt, wo wir gesagt haben, diese Erfahrung und dieses Wissen, was wir da wirklich auch an uns selbst wahrgenommen und erfahren haben, wollen wir eben in die Gesellschaft bringen. Wussten noch nicht so genau wie und haben dann vor einigen Jahren begonnen, Seminare zu geben. Da waren wir 25, 26 mit noch einem Trainer, Therapeuten, der uns unterstützt hat und haben dann junge Erwachsene wirklich über Jahre hinweg, es waren 2 Jahre, begleitet sozusagen, um verschiedene Lebensthemen aufzuarbeiten und anzuschauen. Und das ist dann irgendwie, dann waren wieder so ein bisschen ausgeflossen. Und dann haben wir vor 4 Jahren gesagt, okay, wir wollen jetzt wieder einen Angriff nehmen. Wir kündigen unsere Jobs und gründen Healversity. Und wollen sozusagen dieses Heilwissen im Zusammenhang mit der Epigenetik, der Traumaarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, der funktionellen Medizin nach draußen bringen. Und dann wurde uns bewusst, wenn wir wirklich viele Menschen erreichen wollen, dann schaffen wir das nur durch eine Ausbildung, indem wir Menschen darin ausbilden, in unserem Wissen oder unserer Erfahrung, die wir gemacht haben auf diesem speziellen Gebiet, auch der Epigenetik und der Maßnahmen, die es hier gibt. Und haben dann eben vor 4 Jahren gestartet. Und haben dann einige Menschen bereits ausgebildet, über 1000 Coaches. Und dann steht jetzt so eine richtige Bewegung. Also, dass Menschen wirklich in der Community zusammenkommen, die wirklich was verändern wollen, die wirklich auch neu denken, die sagen, okay, es gibt auch wirklich Wege, die, sage ich mal, im Einklang mit der Natur funktionieren. Und das muss nicht alles über Chemie laufen. Und diese Bewegung, die wächst sozusagen so über unser Unternehmen hinweg. Das ist total schön zu sehen, weil das ist auch einer unserer Ziele. Und ja, da stehen wir heute. Jetzt haben wir eben praktisch die Epigenetik-Coaches und diese Bewegung und wollen damit eben Veränderungen in die Gesellschaft auch bringen und wirklich ein neues Bewusstsein auch für Selbstheilung und auch diese Eigenverantwortung für Selbstheilung. Ja. Ja. Genau, da stehen wir.
Und welchen Part hast du bei Healversity? Also mit Manuel habe ich schon gesprochen, aber was ist so dein Bereich? Ja.
Genau, also mein Bereich ist die Psychoepigenetik, das heißt unter anderem die Psychoepigenetik, das heißt, wie der Geist und die Emotionswelt Einfluss nimmt bis auf die Regulierung unserer Gene, aufs Immunsystem, also auf unseren Körper und wie hier die Wechselwirkungen sind und wie wir auch gezielt sozusagen Maßnahmen ergreifen können auf der Ebene. Mhm. Ein Bereich ist die transgenerationale Epigenetik. Das hat nämlich auch viel mit weitergegebenen Erfahrungen und Mustern zu tun. Und die transgenerationale Epigenetik hat herausgefunden, dass wir Traumata vererben können an nächste Generationen und auch Erfahrungen, die wir gemacht haben und Lebensumstände und wie man hier auch gezielt reingehen kann und das unterbrechen kann, gewisse destruktive Muster in so Familiensystemen, damit die eben nicht weitergegeben werden. Aber auch das Thema soziales Umfeld, wie das auf mich wirkt, was ich hier machen kann. Das Thema Schlaf ist auch noch mein Gebiet. Also wie kann ich sozusagen meinen Schlaf oder meine Schlafhygiene so verbessern, dass eben auch wichtige Prozesse in der Nacht ablaufen können und ich wieder in die Entspannung komme, in die Regeneration. Und das sind zum Beispiel so die Bereiche, die ich inhaltlich abdecke bei Healversity und auch eben in der Ausbildung.
Magst du das vielleicht noch ein bisschen näher erklären? Also wir können jetzt mal mit Schlaf zum Beispiel anfangen, wenn du möchtest.
Genau, wir können gerne mal mit Schlaf anfangen. Das heißt, also vielleicht erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass wenn es ums Thema Selbstheilung geht, wir immer ganzheitlich den Menschen betrachten müssen. Ja, also ein Thema, was wir in der Gesellschaft haben, ist, dass wir immer in Fachbereiche schauen. Ja, beispielsweise jemand hat eine depressive Verstimmung und wir schauen dann sozusagen, meistens schicken wir den Menschen dann ausschließlich zum Psychologen. Aber eigentlich müssten wir sagen, hey, wir schauen ganzheitlich auf das menschliche System und schauen, okay, in welchen Lebensbereichen kann denn auch die Ursache liegen für die depressiven Verstimmungen. Und das müssen dann eben nicht nur vergangene Erfahrungen sein, auch, kann aber auch zum Beispiel der Darm sein, der nicht mehr richtig funktioniert und dadurch über den Vagusnerv gewisse Signale ins Gehirn sendet, was zu depressiven Verstimmungen führen kann. Oder praktisch der Schlaf funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, erstmal ist es wichtig, wirklich den Menschen ganzheitlich zu betrachten und zu analysieren, wie schaut denn überhaupt der Lebensstil des Menschen aus? Ja, weil wir uns ja teilweise sehr stark entkoppelt haben von unserem natürlichen Lebensstil. Und dann gehen wir praktisch in diese verschiedenen Lebensbereiche, unter anderem dem Schlaf. Und im Schlaf, also gerade in der heutigen Gesellschaft, die WHO hat sozusagen die Schlafpandemie oder Epidemie ausgerufen. Ja, die haben gesagt, wir haben wirklich gerade in der westlichen Welt ein großes Problem mit Schlaf. Das heißt, Schlaf wird häufig zurückgestellt. Es gibt die Sätze, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Das Problem ist allerdings, wenn wir nicht ausreichend schlafen, können verschiedenste Prozesse in unserem Körper nicht wirklich ablaufen, also sage ich mal gesund ablaufen. Beispielsweise wird das Immunsystem reguliert in der Nacht, Entzündungsprozesse werden reguliert im Körper. Das Gehirn wird entgiftet, ja? Das heißt Proteinüberreste oder Gifte im Gehirn werden ausgespült in der Nacht. Der Körper regeneriert, wir verarbeiten Emotionen, wenn wir schlafen, ja. Das heißt, Menschen, die wenig schlafen, sind emotional instabiler, weil sie die Erfahrungen des Tages nicht wirklich so gut verarbeiten können in den Schlafphasen. Und tatsächlich ist es auch so, dass Schlaf eben unsere Gene positiv reguliert, wenn das ein gesunder und ein ausreichender Schlaf ist. Und da gab es zum Beispiel eine Untersuchung, die gezeigt hat, wenn Menschen eine Woche lang nur 5 Stunden die Nacht schlafen, haben sie erstmal sozusagen einen Blutzuckerspiegel wie Diabetiker. Das heißt, sie können auch die gewisse Dinge nicht mehr richtig verarbeiten im Körper. Und über 700 Gene werden nachteilig reguliert. Ja, beispielsweise Gene des Immunsystems können nicht mehr so gut arbeiten. Tumorsuppressor-Gene, die dafür verantwortlich sind, darauf zu achten, dass wir eben keinen Tumor entwickeln im Körper. Und genau, das Ganze kann man natürlich auch umdrehen. Wenn wir einen qualitativen Schlaf haben, dann haben wir eben auch einen positiven Einfluss auf unsere Genregulierung. Das heißt, hunderte Gene werden für uns positiv reguliert. Und da gibt es eben verschiedene Schlafhygienemaßnahmen. Und wenn jetzt beispielsweise ein Mensch kommt, der wirklich das Thema hat von Schlafproblemen oder zu wenig Schlaf grundsätzlich ein Thema ist, dann müssen wir wieder in den Lebensstil schauen. Da müssen wir schauen, okay, wie schaut es denn mit der Stressregulation des Menschen aus? Ja. Also ist der Mensch emotional beispielsweise sehr gestresst, dann muss man gucken, okay, welche Glaubenssätze stecken wieder dahinter, ja, dass der Mensch sagen in diesem Stresshamsterrad festsitzt. Wie gestaltet der Mensch seinen Abend, bevor er ins Bett geht? Also ist sozusagen, hetzen wir vom Meeting aus der Arbeit ins Bett und der Cortisolspiegel ist noch ganz oben, dann können wir auch nicht einschlafen. Wie schauen die Umweltbedingungen aus, in denen wir wirklich schlafen? Ja, also wenn wir beispielsweise, und gut, manche Menschen können sich's ja auch nicht aussuchen, aber wenn wir manchmal dann noch abends lang Licht ausgesetzt sind, Blaulicht, dann kann kein Melatonin gebildet werden. Das ist unser Schlafhormon, das für verschiedene Prozesse wichtig ist. Das heißt, es ist wieder schwer einzuschlafen, ja. Mhm. Oder wenn wir Lärm ausgesetzt sind, verschiedenen Stressfaktoren, wenn wir zu viel Umweltgiften ausgesetzt sind, die zu Entzündungsreaktionen im Körper führen, dann kann es sein, dass der Schlaf verschlechtert wird. Und auch wenn es dann um das Thema Schlafhygiene geht, gibt es natürlich Maßnahmen, die wir schnell umsetzen können, auch was die Ernährung angeht, dass wir abends nicht mehr so fettig essen und so weiter. Aber grundsätzlich müssen wir meistens auch tiefer schauen, was sind denn so die Persönlichkeitsstrukturen des Menschen, die dann dazu führen, dass er so unter Schlafmangel leidet. Mhm. Und dann schauen wir eben tiefer rein und können dann den Menschen auf der Ebene auch unterstützen, den Schlaf zu verbessern. Und für uns ist so wichtig, dass die Menschen lernen, wie gewisse Prozesse im Körper ablaufen, um dann in die Eigenverantwortung gehen zu können. Also nicht zu sagen, okay, bei mir, ich habe im gewissen Bereich, habe ich Themen, Probleme, Symptome, ich gehe zum Arzt so, und lass mir meine Pille verschreiben, die Symptome unterdrückt, aber niemals an die Ursache geht und gebe die Verantwortung an den Arzt ab und weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Ja. Und viele Menschen, die wissen teilweise nicht mal, warum sie gewisse Tabletten nehmen. Sie nehmen sie einfach. Die wissen gar nicht, wozu die Tabletten sind und warum sie die nehmen. Sie wissen nicht, wie der Heilungsweg ausschaut, den sie eigentlich beschreiten sollten, wenn sie gewisse Krankheiten oder Symptome haben. Und dann hängen wir in so einer Spirale von Symptombehandlung fest. Und deshalb ist es uns so wichtig, und meistens mit vielen Nebenwirkungen. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass die Menschen beginnen zu verstehen und auch Wissen zu erlangen auf der einen Seite. Ja, also wie funktionieren Heilungsprozesse? Wie funktioniert mein Organismus? Das ist zumindest das, was wir bis jetzt wissen. Und wie kann ich dann auch Maßnahmen ergreifen für mich selbst? Ja. Um nicht immer abhängig zu sein von Menschen, also sage ich mal extern. Ja. Also Heilung ist immer Eigenverantwortung.
Du hast vorhin auch das soziale Umfeld angesprochen. Welchen Einfluss haben denn unsere sozialen Kontakte?
Genau. Auf
unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit.
Ja, sehr groß. Im Kanton Zürich wurde da eine große Umfrage gemacht, war sehr, sehr spannend. Und da wurde beobachtet, Menschen, die beispielsweise sehr einsam sind, ja, also die wirklich ein Thema mit Einsamkeit haben, verglichen mit Menschen, die ein stabiles, soziales, vertrauensspendendes Umfeld haben. Und du siehst wirklich Statistiken, wie verschiedenste Krankheiten bei Menschen, die so ein soziales, stabiles Umfeld haben, deutlich geringer ausfallen. Ob das Schlafprobleme sind, ob das Autoimmunerkrankungen sind, chronische Erkrankungen. Und das zeigt sozusagen, wie wichtig soziale Unterstützung für ein gesundes Leben ist. Also wirklich auch ein soziales Netzwerk oder, sag ich mal, ein guter Freundeskreis, Familie und das auch auf einer vertrauensspendenden Ebene. Und es macht an sich auch total Sinn, weil im Prinzip so, wie wir als Menschen grundsätzlich evolutionsbedingt, sag ich mal, uns entwickelt haben, waren wir eigentlich immer in Gruppen und immer in festen Gemeinschaften.
Ja.
Und was aktuell passiert ist ja, was ja auch traurige Entwicklung ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen immer mehr isolieren. Das heißt einmal natürlich auch durch die Phase der letzten Jahre, da ist viel passiert, aber auch durch die ganze Digitalisierung, durch den Leistungsdruck am Arbeitsplatz, wo du siehst, okay, es zerbrechen wirklich immer mehr so die Familien, es zerbrechen immer mehr Freundeskreise und Menschen stehen so für sich. Und Tatsache ist, es gibt, wenn wir jetzt uns das Thema Sozioepigenetik anschauen, also soziales Umfeld beeinflusst bis auf Genebene, ja, dann ist es wichtig zu sehen, beispielsweise, dass wir ein Oxytocin-System in uns haben. Das ist, Oxytocin ist so unser Kuschelhormon, umgangssprachlich. Und wenn Oxytocin, sage ich mal, im gesunden Maß im Körper zirkuliert, also der Oxytocinspiegel gesund ist, nimmt Oxytocin einen großen Einfluss auf unsere Selbstheilungskräfte. Es reguliert unsere komplette Stressachse, wir kommen in die Entspannung, in den Wachstumsmodus, in den Heilungsmodus und hat verschiedene Einflüsse auf verschiedene Systeme im Körper, die zur Heilung führen. Mhm. Wenn wir beispielsweise ein stressauslösendes soziales Umfeld haben oder wenn wir gar kein soziales Umfeld haben, sehr einsam sind, dann ist der Oxytocinspiegel meistens stark reduziert und diese ganzen Heilungsprozesse laufen nicht so ab, wie sie ablaufen sollten im Körper, weil der Körper ist in einem ständigen Selbstheilungsmodus, ja, weil wir heutzutage in einer Umwelt leben, die eigentlich nicht für uns gedacht ist, für den Menschen. Das heißt, der Körper muss immer kompensieren. Und dazu beispielsweise spielt dann das soziale Umfeld auch eine sehr, sehr große Rolle. Und hängt aber viel auch wieder mit unser soziales Umfeld, hängt viel, was ich beobachte, eben natürlich logischerweise mit unseren gemachten Erfahrungen aus der Vergangenheit zusammen, mit unseren Glaubensmustern, die wir in uns tragen, wie wir auch Beziehungen leben, ja. Sozusagen. Ja. Und das ist eben wichtig, da unterstützen wir dann auch Menschen, wirklich da tiefer reinzugehen, auch in das Thema soziales Umfeld, in wirklich die Beziehungen zu reflektieren und zu schauen, okay, wie kann ich meine Beziehungen auch intensivieren beispielsweise. Und eine Möglichkeit, vielleicht kurz dazu, was Manuel und ich auch viel machen, wir haben praktisch so unsere sozialen Gruppen und da machen wir regelmäßig Gefühlssharings. Das heißt, wir setzen uns zusammen und jeder hat ein paar Minuten Zeit, einfach mal die eigenen Gefühle, die eigenen Lebensthemen, die aktuell da sind, der Gruppe mitzuteilen. Kann man auch super in Paarbeziehungen beispielsweise machen. Mhm. Und die anderen hören einfach nur aufmerksam zu. Ja? Und das heißt, man hat im ersten Schritt, baut man wirklich eine Tiefe in dieser Beziehung auf, indem man sich mitteilt, über eigene Gefühle, über eigene Lebensthemen spricht. Auf der anderen Seite lernt man auch, diese zu kommunizieren und wirklich in Worte zu verpacken, was wir viel zu selten machen in unserem Alltag. Und schaffen, wie ich schon gesagt habe, eine unglaublich tiefe Verbindung sozusagen in diesen Beziehungen. Das heißt, es gibt schon echt schöne Übungen, Maßnahmen, die man auch im eigenen sozialen Umfeld einführen kann, um Beziehungen wirklich zu vertiefen und zu verbessern.
Dann ist ja aber der erste Schritt, dass ich erstmal mir meine Gefühle wirklich selbst bewusst werde, bevor ich sie kommunizieren kann.
Genau. Das stimmt, ja. Also es braucht schon mal erstmal wirklich dieses Bewusstsein überhaupt für diese ganzen Themen, also sich auch wirklich auch in diesen dieses Bewusstsein zu kommen, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, ja. Wie bin ich denn geprägt? Welche Erfahrungen, welche Bewältigungsstrategien, Überlebensmuster trage ich in mir aufgrund gemachter Erfahrungen in meiner Kindheit oder meiner Jugend? Und wie prägen sie mich noch heute? Und ich brauche eine Verbindung zu meinem Körper, um Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Ja. Und da sind wir schon bei einem großen Punkt, was ich viel beobachte in unserer Gesellschaft, ist, dass sozusagen diese gesunde, natürliche Verbindung auch zum Körper verloren geht. Mhm. Und das hat eben viel auch mit Trauma zu tun. Ja, wenn Menschen praktisch traumatische Erfahrungen machen, ja, und wenn ich von traumatischen Erfahrungen spreche, spreche ich jetzt nicht nur von den ganz heftigen Dingen, wie beispielsweise Missbrauch, was auch häufig vorkommt, oder Gewaltübergriffe, sondern tatsächlich von alltäglichen Dingen, die fast in allen Familien auch immer mal wieder passieren. Das sind so Entwicklungstraumata, beispielsweise im Kind wird jahrelang gesagt, du bist nicht gut genug, dem Kind wird kein Vertrauen gezeigt oder das Kind wird nicht auf den Arm genommen. Und wir haben so ein paar Grundbedürfnisse als Kind und wenn die nicht erfüllt werden, das ist einmal Bindung, Schutz, Wachstum und Versorgung.
Ja.
Und wenn wir Vorträge halten und fragen, wer hat denn in gewissen Bereichen Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel nicht genug Bindung da war oder dass nicht der Wachstum möglich war, dass sich das Kind entfalten könnte, dann melden sich fast immer alle Menschen. Das heißt, wir haben hier ein kollektives Thema, was angeht. Und Trauma führt zu Trennung. Das heißt, ich habe beispielsweise über Jahre hinweg mache ich schmerzhafte Erfahrungen als Kind. Muss nicht nur durch die Eltern sein, kann vielleicht auch durch Vertrauenspersonen, durch Lehrer sein. Je nachdem. Und was ich dann mache, ist, ich trenne diesen Teil in mir ab, weil es zu schmerzhaft ist, diesen Teil in mir wahrzunehmen.
Ja.
Damit trenne ich aber auch einen Teil in mir ab, der mich sozusagen als Ganzes, also mich zum Ganzen macht, der mich ganzheitlich macht. In diesem Teil stecken auch Ressourcen von mir, Potenziale. Mhm. Und wenn Menschen sozusagen durch gewisse gemachte Erfahrungen, die schmerzhaft sind, Teile in sich abtrennen, dann verlieren sie in dem Moment auch die Verbindung dieser Anteile zu ihrem Körper, zu ihrem Gefühl. Mhm. Und diese Trennung führt dazu, dass dann viele Menschen sozusagen Schwierigkeiten haben, überhaupt im Alltag wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade, was ist da gerade, ja, sondern so hier abgeschnitten sind und sehr, sehr rational dann auch unterwegs sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, oder deshalb ist für mich auch so ein wichtiges Thema, das ist auch mein Thema bei Hiversity, ist Trauma-Integration. Ja, weil auch Trauma uns auf körperlichen Ebenen intensiv prägt, aber sozusagen eben auch auf emotionaler Ebene in unserem Leben. Und ich der Meinung bin, wenn wir, sag ich mal, für die Zukunft was verändern wollen auf diesem Planeten und für die folgenden Generationen, müssen wir Traumabewusstsein schaffen.
Ja. Ja.
Genau, weil wir Systeme uns geschaffen haben, die kollektiv retraumatisieren. Nehmen wir mal das Schulsystem. Das heißt, die Kinder kommen da rein, werden nach ihren Fehlern bewertet, lernen sozusagen, sich nicht entfalten zu können in ihre Stärken und Fähigkeiten, sondern werden sehr, sehr viel klein gehalten. Also diese Grundbedürfnisse, die wichtig sind, damit eben keine traumatischen Erfahrungen entstehen. Und wir haben uns Systeme geschafft im Gesundheitssystem, im Schulsystem, im Wirtschaftssystem, die Menschen immer wieder retraumatisieren. Und wenn wir wirklich dieses Traumabewusstsein in die Gesellschaft tragen, ist meine Hoffnung, dass wir eben diese traumatischen Erfahrungen nicht immer wieder rekonstruieren. Ja, damit wir sozusagen in 10, 20, 30 Jahren auch der nächsten Generation noch eine Erde hinterlassen, auf der man auch leben möchte oder leben kann. Und das hängt eben viel mit unseren Traumata zusammen, weil auch Konsum oder übermäßiger Konsum ist eine Folge von Trauma, ist eine Sucht.
Ja. Ja,
und da leidet die ganze westliche Gesellschaft immens drunter.
Mhm.
Ja, und dieser Konsum ruiniert uns ja selbst. ja, auf der Erde. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Traumabewusstsein zu schaffen, damit Menschen wieder mit sich verbunden sind und dann nicht mehr zum Beispiel am laufenden Band Konsum brauchen, um sich irgendwie zu kompensieren, ja, diese mangelnde Verbindung. Genau.
Hast du da vielleicht Tipps, wie man so ganz langsam anfangen kann, wieder mehr mit sich selbst in Kontakt zu kommen?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise so, ich meine, man fängt ja erstmal auf einer kleinen Ebene an. Das heißt beispielsweise, dass man wirklich mal beginnt, regelmäßig einmal am Tag in den eigenen Körper hineinzuspüren. Mhm. Das kann damit kann man ganz gut beginnen. Jede Emotion, die wir wahrnehmen, ist irgendwo im Körper gespiegelt. Egal, ob das Trauer ist, egal, ob das Freude ist, ob das Glück ist. Und man kann sich am Tag sozusagen einfach mal ein paar Minuten nehmen und mal spüren, okay, welche Emotionen, welche Gefühle nehme ich denn gerade in mir wahr und wo spüre ich sie im Körper? Um wieder so eine Verbindung zum Körper aufzunehmen und sozusagen wieder hier wahrzunehmen, okay, was passiert denn so in meinem Körper und wo sind die Emotionen? Um erstmal wieder so ein Bewusstsein zu schaffen und wirklich so ein Gefühl für die eigenen Emotionen und den eigenen Körper. Und dann ist es natürlich auch super spannend, um sich so ein Bewusstsein zu schaffen, okay, was sind denn so meine prägenden Erfahrungen? Da helfen uns super unsere Beziehungen. Mhm. Ja? Wenn wir beispielsweise in einer Paarbeziehung sind und das Gegenüber sagt irgendeinen Satz und der bringt uns total in unseren Stress, unser Stresssystem wird aktiviert und wir reagieren total über, dann können wir jetzt natürlich da reingehen und überreagieren oder wir stellen uns die Frage, woher kenne ich das? Also woher kenne ich diesen Trigger? Das ist nur ein Trigger. Der Gegenüber sagt vielleicht irgendeinen harmlosen Satz, der gar nicht so gemeint ist. Und bei mir wird das ganze Stresssystem aktiviert. Das heißt, da hängt irgendwas anderes im System, ja, was wieder aktiviert wird. Und wenn ich mir die Frage stelle, woher kenne ich das, dann komme ich oft auch an Themen und Erfahrungen aus meiner Vergangenheit, die damit im Zusammenhang stehen. Und dann schaffe ich auch so ein Bewusstsein, okay, wie hat mich auch meine Vergangenheit geprägt sozusagen. Ja, das heißt, ich schaffe eine gewisse Reflexionsfähigkeit bei mir selbst und verändere damit aber auch positiv die Beziehung, indem ich dann auch anders reagieren kann. Ja? Mhm. Indem ich verstehe, okay, das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Gegenüber zu tun, sondern da wurde was aus meiner eigenen Vergangenheit getriggert. Ja? Und grundsätzlich Meditation beispielsweise ist ein möglicher Einstieg. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meditation an sich ist ja erstmal nur ein Zustand. Ja, es ist keine Technik, sondern ein Zustand des im Sein verbunden sein. Ja, und ein großes Thema, was wir haben, dass wir häufig in unserem Ego-Verstand festhängen und der Ego-Verstand kennt nur die Probleme der Vergangenheit und die Sorgen der Zukunft. Und in dem Moment sind wir dann nicht verbunden im Hier und Jetzt. Aber das Spannende ist, wenn man Gehirnscans macht, wenn man den Körper in Meditation beobachtet, wirkliches Glück findet in seinen Momenten, also Momenten statt, wo ich im Sein, wo ich im Flow bin. Mhm. Und da gibt es die unbewusste Meditation, wenn ich einer kreativen Sache nachgehe, ein Bild mal, vielleicht handwerklich mich betätige, wenn ich draußen in der Natur bin, dann bin ich in so einem unbewussten Flow-Zustand und bin voll im Hier und Jetzt. Und das ist auch eine Art von Meditation. Oder ich setze mich aktiv hin und schließe meine Augen und fokussiere mich sozusagen auf mein Inneres, gehe in die Beobachtungshaltung, steige so aus meinem Gedankenkarussell aus und steige so ins Sein im Hier und Jetzt ein, was vielen Menschen zu Beginn schwerfällt, ja, weil das Gedankenkarussell ganz, ganz aktiv wird. Und da kann dann auch helfen, dass man Atemübungen mit einbaut, die den Fokus von den Gedanken wegnehmen auf den Atem, dass man zum Beispiel sich bewegt, dass man vielleicht eine Runde Sport macht, 20 Minuten vor dem Meditieren, um in den Entspannungszustand zu wechseln. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Aber auch Meditation wirkt, da gibt es ganz viele Studien zu, schon sehr, sehr intensiv, auch auf unsere Genregulierung. Ja, also man beobachtet Menschen, die meditieren und da wurden bei schon Untersuchungen, werden dann Speichelproben genommen, dann werden die Methylgruppen auf der DNA beobachtet oder angeschaut und das Methylgruppen auf der DNA regulieren, also epigenetisch, ob ein Gen aktiv oder nicht aktiv ist, also wie das Gen reguliert wird. Und man beobachtet dann eben, dass nach der Meditation, also einmal das Immunsystem viel besser arbeitet, teilweise bis zu 50% in Untersuchungen, also doppelt so gut. Ja. Der Cortisolspiegel, also Stresshormonspiegel, um 16% gesunken ist, das war eine Untersuchung. Aber auch, dass Gene positiver reguliert werden. Ob das jetzt Gene sind, die oxidativen Stress im Körper regulieren, das heißt Entzündungen aus dem Körper rausnehmen oder die Gene, die ich vorher schon angesprochen habe, über 200 Gene des Immunsystems, die besser arbeiten können, Tumorsuppressorgene, die besser arbeiten können. Das heißt, wir haben einen direkten Einfluss bis zu der Genregulierung, wenn wir meditieren. Also das ist auch schon eine Form der Selbstheilung. Mhm. Also ganz spannend.
Wie verändert sich denn dadurch meine Beziehung zu mir selbst und dadurch ja auch zu anderen?
Wenn ich regelmäßig meditiere, ist ganz interessant, da wurden Gehirnscans gemacht an Menschen und wir haben sozusagen einen Gehirnbereich, das ist der Scheitellappen. Der Scheitellappen ist dafür verantwortlich, dass wir Trennung wahrnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Augen schließe und mit der Hand an mein Knie lang, dann ist der Scheitellappen aktiv und reguliert sozusagen, dass ich auch mit der Hand an meinem Knie lang kann, also Abstände, Grenzen und so weiter bemessen. Und was man zum Beispiel beobachtet, dass in einem Zustand der Meditation, im Zustand des Seins, der Scheitellappen positiver reguliert wird. Und das führt dazu, dass wir uns deutlich mehr verbunden fühlen. Verbunden mit uns selbst, verbunden mit unserem Körper, mit unseren Emotionen, aber auch verbunden mit anderen Menschen. Verbunden mit der, weiß ich, mit der Natur, verbunden mit Tieren. Das heißt, entsteht ein hohes Gefühl der Verbindung, das ich beispielsweise durch Meditation erreichen kann. Und ein anderer Gehirnbereich, der da auch untersucht wurde, ist die Insula. Und die Insula ist sozusagen unser sozialer Gehirnbereich. Ja? Und wenn die Insula, sage ich mal, positiv für uns reguliert ist, dann werden wir emotional intelligenter. Wir können Menschen besser einschätzen. Ja? Wir entwickeln mehr Empathie. Das heißt, wir haben allein durch Meditation schon ganz viele Einflüsse auch auf, ja, auf unser soziales Zusammensein und auch natürlich auf die Beziehung mit unseren Mitmenschen. Ja? Obwohl Meditation für mich immer eine Seite ist. Ganz, ganz wichtig für mich ist eben auch die Aufarbeitung, Integration schmerzhafter Erfahrungen, weil was ich auch erlebe, Menschen, die beispielsweise in traumatischen Erfahrungen festhängen, wenn die sich jetzt erstmal hinsetzen und meditieren, dann können die sich noch viel mehr hochspiralisieren. Das heißt, dann kommen erst recht die Gedankenkarusselle und so weiter. Das heißt, bei manchen Menschen ist es auch erstmal wichtig, und es sind nicht wenige in unserer Gesellschaft, erstmal sich auch diese schmerzhaften Erfahrungen zu bearbeiten, bewusst zu machen und zu integrieren. Und dann fällt auch die Meditation deutlich leichter.
Genau. Hast du das Gefühl, dass sich da einfach was verändert hat im Bewusstsein der Menschen? Hast du das Gefühl, die Menschen werden offener für diese Themen?
Also das ist zumindest unser Gefühl oder mein Gefühl, meine Beobachtung, dass da auf jeden Fall Bewegungen entstehen und mehr Offenheit entsteht. Ich sehe verschiedene Strömungen. Aber meine Hoffnung ist tatsächlich, wenn ich sehe, wie viele Menschen Bewusstsein entwickeln, wie viele Menschen beginnen zu meditieren, wie viele Menschen beginnen Yoga zu machen, wie viele Menschen beginnen, sich auch mehr mit sich und dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, weil sie gezwungen sind, neue Heilungswege zu finden. Also das ist was wir ganz viel beobachten, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sind ja austherapiert dann laut Schulmedizin und haben halt praktisch so eine Palette an Tabletten, die sie einnehmen, wie die auf einmal nach neuen Lösungen suchen, in die Selbstheilung zu kommen und die Ursache sozusagen zu beheben, die zu dieser Autoimmunerkrankung und so weiter führt. Und die Bewegung ist groß. Die Menschen suchen verzweifelt nach Anlaufstellen, aber finden noch zu wenig. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen, die auch, sage ich mal, nachhaltig arbeiten, natürlich in Kombination mit der Schulmedizin, aber wir müssen unbedingt dieses Feld ausweiten, was Heilung angeht, die sozusagen auch wirklich in diese Ursachen hineinschauen, in die Kreisläufe des Körpers und schauen, wie kann ich auf einem natürlichen Wege die Selbstheilungskräfte wiederherstellen und stärken, dass die Menschen gebraucht werden da draußen, weil es immer mehr Menschen gibt, die danach suchen, ja, weil chronische Erkrankungen zunehmen, Autoimmunerkrankungen, Fatigue, also dieses Ermüdungs-Erschöpfungssyndrom nimmt unglaublich zu, was wir beobachten. Und Menschen können da rauskommen, wenn sie es selber wollen und wenn sie in die Eigenverantwortung gehen und wenn sie sozusagen auch alternative Heilmethoden in die Umsetzung mit reinnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Aber die Bewegung ist definitiv da und es wird auch die Zukunft oder das Gesundheitssystem muss sich verändern. Ja, weil so können wir nicht weitermachen, wie es aktuell läuft. Ja. Ich kann mal ein Beispiel geben, beispielsweise Autoimmunerkrankung. Ja, was jetzt nur mal um ein Beispiel zu geben. Wir haben ja dann Cortison, was wir geben, weil Cortison ist als eigenes Stresshormon und es unterdrückt Entzündungsprozesse im Körper. Ist für einen gewissen Zeitraum absolut valide, das auch zu nehmen, ja, um Entzündungen erstmal in den Griff zu kriegen. Jetzt gibt es Menschen, die nehmen das aber dauerhaft bei Autoimmunerkrankungen. Die nehmen immer Cortison, um sozusagen diese Entzündungsprozesse im Körper zu unterdrücken. Und wenn man dann tiefer in den Lebensstil dieser Menschen schaut und schaut, was ist denn eigentlich die Ursache, die mit zur Autoimmunerkrankung geführt hat, dann ist es Stress gewesen. Also wirklich Stress auf verschiedenen Ebenen, häufig auch emotionaler Stress, ja, der irgendwann dazu führt, dass das Immunsystem dauerhaft unterdrückt war und dann irgendwann beispielsweise Cortisol erschöpft war und es überschießt das Immunsystem. Ja, und auf einmal Entzündungsprozesse im ganzen Körper, Autoimmunreaktionen. Und da muss man sich mal überlegen, wenn wir dann dauerhaft Cortison nehmen, behandeln wir sozusagen die Autoimmunerkrankung mit der Ursache. Also mit dem, was eigentlich die Erkrankung ausgelöst hat und können das so eine gewisse Zeit in Schach halten, aber den Menschen wird es nie wirklich wieder gut gehen, ja? Sondern sie halten ihre Symptome gerade so im Schach und dann kommen sie an anderer Stelle wieder hoch, dann wird hier ein Medikament gegeben Und deshalb ist es so wichtig, das Wissen, was wir da haben, zu nutzen, um eine Überbrückung zu schaffen, aber gleichzeitig auch in die Selbstheilung zu gehen und an die Ursache, um irgendwann nicht mehr angewiesen zu sein auf Symptomunterdrücker.
Ja.
Das ist eben die Ursache, die Selbstheilung, die findet immer durch körpereigene Intelligenz statt, weil die Natur sozusagen alle Intelligenz besitzt, um zu heilen. Unser Körper, wir müssen sozusagen unserem Körper nur noch das richtige Umfeld geben. Das heißt, im Innen und im Außen. Das heißt, wenn wir auch so in die Natur schauen, wenn die Natur in Ruhe gelassen wird vom Menschen, wie schnell die sich wieder regenerieren und wieder in die Heilung kommen kann, nur weil sie in Ruhe gelassen wird. Das heißt, weil sie wieder ein Umfeld hat, in der sie gedeihen kann. Und das Gleiche gilt für den Menschen, weil wir kommen aus der Natur. Das heißt, wenn der Mensch im Innen und im Außen wieder das richtige Milieu, das richtige Umfeld hat, um zu heilen, dann passiert das ganz von allein, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, ja, wie genau jetzt jeder Heilungsprozess abläuft. Und das ist eben, dass wir wieder beginnen, und das ist auch für mich so wichtig, wenn wir fürs Gesundheitssystem in die Zukunft schauen, dass wir nicht mehr versuchen, uns über die Natur zu stellen, weil unser Verstand wird niemals so intelligent sein, dass er in irgendeiner Weise sich über die Natur stellen kann. Da sehen wir ja, was rauskommt durch Genmanipulation und so weiter. Sondern, dass wir uns der Natur wieder unterordnen, die Natur beobachten und sagen, was braucht die Natur, damit wir von selbst heilen können, also wir. Ja.
Und welchen Einfluss haben denn Routinen darauf? Haben die deiner Meinung nach einen Einfluss?
Klar, es gibt verschiedene Arten von Routinen und vor allem die Routinen, die uns gut tun, die haben natürlich einen positiven Einfluss. Ja, es gibt Routinen wie Sucht, ja, die uns natürlich nicht gut tun, ja, ob das jetzt Rauchen ist oder andere Dinge. Und dann gibt es Routinen, die wir implementieren können in unserem Leben, die uns gut tun. Und das kann regelmäßige Bewegung sein, 20 Minuten am Tag. Das kann Meditation sein, worüber wir schon gesprochen haben. Das kann eine Morgenroutine sein, in der ich mir wirklich Zeit für mich nehme und nicht in sozusagen ins Reaktive, sondern ins Proaktive gehe. Erstmal für mich Zeit nehme, vielleicht ein paar Seiten im Buch lese, meditiere, eine Runde laufen gehe und dann erst in meinen Tag starte und mich wieder nach außen orientiere. Das heißt, Routinen spielen eine große Rolle. Allerdings hat das immer so zwei Seiten. Wenn ich sozusagen, also was ich viel beobachte, und ich habe es ja auch bei mir schon beobachtet, häufig werden Routinen ja auch wieder eingerissen.
Ja.
Und dann muss man auch ein bisschen tiefer schauen und dahinter schauen, was sind denn vielleicht auch Glaubenssätze, die diese Routinen wieder einreißen lassen. Ja? Oder was hat das auch mit vielleicht der Vergangenheit und gemachten Erfahrungen zu tun, dass ich eine gewisse Selbstliebe nicht praktiziere, ja, in Form von Routinen, die mir gut tun im Leben beispielsweise. Also das sind immer so zwei Paar Schuhe, aber Routinen an sich sind für uns Menschen, vor allem wenn wir sie dann auch regelmäßig machen, je länger wir sie machen, bis zu 3 Monaten, dann haben wir sie auch wirklich unbewusst verankert. Und Routinen sind einfach ja eine super Möglichkeit, um sich auch die Zeit und den Rahmen zu schaffen, einfach gesunde Dinge zu tun für sich selbst.
Gibt es so ganz typische Muster und Blockaden, die du so in eurer Arbeit wahrnimmst, die Menschen haben, gerade so im Bezug auf Gesundheit?
Ja, tatsächlich ist die tiefliegendsten und häufigsten Blockaden, und das hatte ich ja schon angesprochen, sind tatsächlich Traumata. Das heißt, Menschen hängen teilweise so in ihren Mustern fest, immer noch, dass sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, dann auch in diese Eigenverantwortung zu wechseln, ja, und wirklich zu sagen, okay, ich bin für mich verantwortlich und für mein Handeln aufgrund eben gemachter Erfahrungen, wo sie vielleicht erlebt haben als Kind, dass sie oft in eine Opferhaltung gedrängt wurden, dazu, ja, beispielsweise, und das dann im Erwachsenenleben als Bewältigungsstrategie fortsetzen, um gut durchs Leben zu kommen. Und das ist tatsächlich häufig was damit zusammenhängt, weil Wenn wir beobachten, was Menschen krank macht, dann ist es ja beispielsweise, dass der Lebensstil eben nicht mehr angemessen für uns als Menschen ist. Das heißt, häufig Sucht, ja, also praktisch übermäßiges Essen, ungesundes Essen, zu wenig Bewegung, weil vielleicht vor Fernseher oder genau andere Süchte, gibt es ja verschiedene, wie Rauchen, vielleicht zu viel Alkohol. Das heißt, die Ursachen für ein ungesundes Leben kommen ganz viel aus gemachten traumatischen Erfahrungen oder Schmerzen. Vielleicht ist traumatisch immer so hart ausgedrückt, sagen wir mal schmerzhafte Erfahrungen, weil die hat jeder von uns gemacht in seiner Vergangenheit. Und eben da viel noch so Bewältigungsstrategien bei den Menschen festhängen. Also Bewältigungsstrategie, vielleicht um es kurz zu erklären, ist eine Strategie, die ich als Kind bei einer schmerzhaften Erfahrung entwickle, um sozusagen daran nicht zu zerbrechen. Ja. Ich kann ja von meiner Geschichte erzählen, meine Bewältigungsstrategie war, als meine Mutter Krebs hatte, dass ich mich dann ganz stark zurückgezogen habe, nur noch ganz intensiv in der Ecke gespielt habe und total dissoziiert war. Das heißt, ich war völlig nicht anwesend in meiner Traumwelt. Und dieses Muster habe ich noch lange fortgeführt. Also selbst wo ich dann 17, 18, 19, 20 war, haben mich manchmal Menschen angesprochen, ich war völlig woanders. Mhm. Ja, und diese Bewältigungsstrategien, wenn wir denen, also sagen, denen müssen wir uns bewusst werden, weil die häufig die größte Blockade sind für ein glückliches und gesundes Leben, ja, weil wir Muster entwickeln, Verhaltensmuster, die uns selbst schaden dadurch, ja, genau, und deshalb ist für mich die größte Blockade, sind sozusagen wirklich eine nicht aufgearbeitete oder bewusste Vergangenheits-, ja, oder auch Trauma-Integration.
Also ist mal der erste Schritt eine Bewusstwerdung und dann einen Schritt für Schritt verändern, aufarbeiten, um dann auch in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen.
Genau, also wirklich der erste Schritt ist wirklich diese Bewusstwerdung. Okay, was passiert, also was für Glaubensmuster trage ich denn in mir? Wie sind die entstanden? Wieder auch diese Verbindung, auch durch kleine Maßnahmen, wie ich schon gesagt habe, die tägliche Verbindung auch zu den eigenen Emotionen und Körper aufzunehmen. Also das sind schon so erste Maßnahmen. Und dann kann es durchaus sein, dass man sich auch mal Hilfe oder Begleitung holt, um gewisse Lebensthemen aufzuarbeiten. Ich meine jetzt durch dieses Coaching, was ja so ein bisschen nach stark rübergeschwappt ist nach Deutschland, das hat in den USA begonnen, ist es nicht mehr so dieses Gefühl, weil das haben ja so viele Menschen, ich meine, ich habe ja richtig früh mit Therapie begonnen, aber da zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, ja, bist du krank? Was ist denn bei dir los? Warum machst du Therapie? Ja, es ist selbstverständlich, dass man einmal im Monat zum Arzt rennt, ja, weil körperlich irgendwas ist. Das ist völlig normal, aber wenn man sozusagen zum Therapeuten geht, um sozusagen auf der geistigen Gesundheitsebene was zu verändern, die eng mit der körperlichen zusammenhängt, dann ist es auf einmal total verpönt und das heißt, okay, da ist der krank, da stimmt was nicht, hat einen Knacks. Das heißt, wir müssen auch wieder beginnen, sozusagen es als völlig selbstverständlich anzusehen, dass man sich auch auf dieser Ebene Hilfe holt und sage ich mal, weil zum Beispiel auch eine Trauma-Integration oder eine Integration von schmerzhaften Erfahrungen, die macht man aber nicht so einfach für sich selbst. Ja, da braucht man schon auch eine intensivere Begleitung beispielsweise. Man kann auf einer gewissen Ebene schon viel für sich machen, Bewusstsein schaffen, gewisse Maßnahmen, Routinen umsetzen. Aber wenn du wirklich in die Tiefe gehen willst und wirklich an deine größeren Themen gehen willst und die integrieren und damit auch gewisse Muster lösen möchtest, dann ist es häufig schon auch nötig, dass man sich da diese Begleitung holt, die dafür nötig ist, ja, extern. Mhm.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Mhm. Ein freies und selbstbestimmtes Leben wird für mich durch eben Bewusstsein möglich. Ja? Weil wenn ich sozusagen unbewusst lebe, dann bin ich immer wieder meinen eigenen Mustern ausgesetzt, meinen eigenen Verhaltensweisen, meinen Bewältigungsstrategien, meinen Überlebensmustern. Und eigentlich, wenn ich da wirklich absolut in der Unbewusstheit bin, hänge ich wie in meinem eigenen Gefängnis. Ja, das heißt, ich kreiere mir immer wieder Situationen, ich oder rekonstruiere immer wieder meine Vergangenheit. Ja, also ich gehe nicht in eine neue Zukunft, ich gestalte nicht eine neue Zukunft für mich, ich gehe nicht in die Veränderung, sondern ich führe immer wieder die gleichen Muster aus, die gleichen Glaubenssätze, die gleichen Verhaltensmuster, die wieder zu gleichen Situationen in meinem Leben führen. Und ich sozusagen in dieser Spirale festhänge. Und ein freies, selbstbestimmtes Leben wird für mich nur dann möglich, wenn ich wirklich auch Bewusstsein schaffe, wenn ich beginne, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, wenn ich beginne auch zu reflektieren, wenn ich verstehen will, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte, warum bin ich so, wie ich bin, um dann sozusagen mit diesem Bewusstsein in eine selbstbestimmte Zukunft gehen zu können. Weil Selbstbestimmtheit und Freiheit ist eben nur möglich mit Bewusstheit. Genau.
Ja, ich glaube, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen, was dir wichtig ist?
Nö, also wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, dass man erstmal in kleinen Schritten beginnt, sich mit sich auseinanderzusetzen, beginnt wirklich zu reflektieren, erstmal einen Schritt in diese Richtung zu machen. Und häufig, wenn man dann eintaucht in dieses Thema, wirklich auch in die Selbstreflexion, da Bewusstsein zu schaffen, die eigenen Glaubensmuster, in die Glaubenssatzarbeit oder vielleicht auch in andere Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dann kommt eh eins zum anderen und dann steigt man häufig auch tiefer ein und wird wirklich auch gepackt davon, was auf einmal möglich ist, wenn du dich mit dir auseinandersetzt, was auf emotionaler Ebene möglich ist, was, sag ich mal, auch möglich ist, bezogen auf deine Gesundheit und dein Glück im Leben. Das geht dann ganz von allein. Man muss halt den ersten Schritt tun, wirklich in diese Richtung.
Ja. Ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.